Mit 2:0 gewinnt Deutschland sein Auftaktspiel in die EM 2025 gegen Polen. Aber es ist ein bitter erkaufter Sieg oder teuer erkaufter Sieg, wie Christian Wück es nach dem Spiel formuliert hat. Denn Julia Quinn musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Die Diagnose ist noch ausstehend, aber gut sah das nicht aus. Wir wollen sprechen über diese Partie jetzt hier mit Carmen Stadelmann und Konstantin Eckner hier im Rasenfunk.
Und nun der Rasenfunk.
Harry Kelly! Oh, the real thing! England lead in extra time!
Alles zur EM der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, Carmen Stadelmann von 90min.de. Hallo, Carmen.
Hallo.
Und hier ist auch Konstantin Eckner, bekannt aus 15 verschiedenen Podcasts und als Kommentator in 15 verschiedenen Sportarten, kann man ihn auch hören. Hi Konsti.
Vielen Dank für die Blumen. Oder war das unterschwellig angriffig?
Warum sollte ich es dir vorwerfen, dass du viel Content produzierst? Ich bitte dich. Auf Content basiert doch unsere digitale Welt. Aber wir wollen gar nicht jetzt viel rumreden. Lasst uns direkt reinsteigen mit der Analyse dieses 2:0 von Deutschland gegen Polen. Jule Brandt in der 52. Minute und Lea Schüller in der 66. Minute erzielen die Tore. Aber Carmen, es hat einige Anlaufzeit gebraucht. Das altbekannte Phänomen der verhaltenen ersten Hälfte, wie ich es jetzt mal bezeichnen würde, und der etwas besseren zweiten, es hat wieder zugeschlagen. Kannst du mir erklären, warum das so war? Was würdest du vermuten?
Ich glaube, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie in der ersten Halbzeit einfach überhaupt nicht da waren und nicht am Rasen waren. Ich weiß noch, Nia Künzer hat vor dem Spiel gesagt, sie wollen begeistern mit ihrer Spielweise. Also mich persönlich hat jetzt die erste Halbzeit nicht sonderlich begeistert. Und ich fand auch, es waren sehr viele Sachen dabei, die ich persönlich einfach auch nicht verstanden habe, warum die so gespielt wurden. Also Beispiel Jule Brandt, die dann irgendwie sehr mittig war, meiner Meinung nach, obwohl sie ja eigentlich davor auch oft hauptsächlich so, wie man es kennt, über den Flügel kam. Dafür war dann Julie Quinn auf dem Flügel für sie quasi. Und das waren so Sachen, ja, die ich nicht verstanden habe und wo ich dann auch fand, dass das Mittelfeld grundsätzlich ziemlich überladen war. Und eine Linda Dahlmann beispielsweise einfach auch nicht so zu ihren Aktionen kam, wodurch dann ja so ein bisschen so diese Offensive irgendwie lahmgelegt wurde.
Konstantin, was sind deine Gedanken dazu?
Na gut, erstmal habe ich mir Gedanken darüber gemacht, über zwei Dinge. Zum einen natürlich die Personalwahl. Es gab ja noch so 2-3 Fragezeichen. Also Dahlmann im Mittelfeld zum Beispiel war noch so ein Thema, ne? Also wer wird da spielen, sie oder Freigang? Da hat er sich ja für, also der Bundestrainer hat sich für Dahlmann entschieden und auch, ja, Außenverteidigerposition war auch so eine Frage. Also zumindest im Mittelfeld merkt man natürlich, also so ganz die Kombination auf mit Nüsken und Sens ist eben nicht optimal. Machen wir uns nichts vor, ne? Also eine ist eine, die eher in die Box geht, die Boxpräsenz hat und eher so ein bisschen Turbo hat. Es fehlt eben die Balleroberungsspielerin. Hat man auch hier in der Partie in Ansätzen zumindest gemerkt. Es wird in Partien eventuell gegen Schweden zum Beispiel noch ein größeres Problem. Dann gegen ein deutlich stärkeres Mittelfeld ja auch rund um Aslani. Insofern in Ansätzen hat man hier schon ein bisschen was in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten, vor allem aber in der ersten, als die polnische Mannschaft noch fitter war, gesehen, dass es im Mittelfeld noch nicht ihre Stärken, ob dann wirklich sie die richtige Wahl ist, gerade gegen den Gegner, oder ob man nicht dann fast eine verkappte zweite Neuner, Neuneinhalberin reinbringt, ne, irgend so eine Zehnerin, die mit vorn sehr viel Präsenz haben kann, ist dann auch mal so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ersten 20 Minuten haben mir nicht gefallen, weil einfach zu viele Flanken geschlagen wurden, die meisten relativ blind. Also nicht zu ungut, aber da waren ein paar dabei, Ball war da rausgespielt. Man schaut ganz kurz in die Mitte, wählt dann auch die falsche Flankenart. Wenn es dann flach sein sollte, wurde hochgespielt. Wenn es vielleicht immer hoch sein sollte, wurde vielleicht flach gespielt. Irgendwann hat Wück auch mal, man weiß natürlich immer nicht ganz genau, was gesagt wird, weil es schwer zu verstehen ist und ich bin nicht so gut im Lippenlesen. Wück hat dann nach 20 Minuten irgendwann mal reingerufen, relativ deutlich. Und dann wurde es auch besser und dann hat man angefangen, mehr flach zu spielen, mehr diagonal in die Spitze rein, also durch die Linien hindurch, eine Linie brechen, diagonal, dann auch die ein oder andere Spielerin zu finden vorne. Und das hat dann auch schon viel, viel besser ausgesehen. Aber so die ersten 20, 25 Minuten war schon ein relativ schwerer Tobak. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es der EM-Auftakt war fürs deutsche Team und dass man an der Stelle natürlich hofft, dass direkt alle mitgenommen werden, die jetzt irgendwie vor den Fernsehgeräten saßen oder draußen eine Bratwurst gegrillt haben, während das Spiel lief.
Aber kann man die beiden Dinge, die ihr jetzt gesagt habt, nicht auch zusammenbringen? Also eben Beispiel, die Positionierung von Jule Brandt und auf der anderen Seite war es ja ganz ehrlich mit Clara Bühl und Sarai Linder, wo eben auch Bühl immer mal wieder eingerückt gespielt hat und Linder hat sie überspielt und du hast es ja angesprochen, Carmen, die Positionierung von Jule Brandt nicht direkt auf dem Flügel, sondern ein bisschen eingerückt. Und Konstantin sagt jetzt, man hätte gegen dieses 4-1-4-1 von Polen auch eigentlich ganz gut eine zweite Zehnerin brauchen können. Das war ja dann Jule Brandt eigentlich so im rechten Halbraum. Und die erste gefährliche Aktion des gesamten Spiels war ja tatsächlich auch ein Pass in diesen rechten Halbraum. Jule Brandt nimmt den Ball mit. Wierankowska ist ein bisschen zu weit rausgerückt. Und das ist dann ja der erste gute Angriff tatsächlich. Also könnte das beides nicht sogar vielleicht der Plan gewesen sein?
Ja, der Plan schon, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass dadurch, dass man das davor vielleicht auch so in der Art nicht gespielt hat, dass dann die Spielerinnen selber auch verunsichert waren, was sie dann in gewissen Aktionen machen sollten. Mhm. Also, dass dann, ja, wie Konstantin das schon angesprochen hat, eben auf diese Flanken kamen, wo man ja früher, also ich bei der WM 2023 war das ja oft so das typische Bild, eine Flanke in den 16er, dann war da Pop und dann wurde irgendwie versucht, mit dem Kopfball zu spielen. Und das hat man eigentlich die letzten Spiele so gar nicht gesehen von der deutschen Nationalmannschaft. Und deswegen hat es mich auch so gewundert, dass das jetzt so anscheinend das Mittel war, mit dem versucht wurde, da irgendwie dagegen anzukommen, obwohl man, wie du schon meintest, ja auch dann mit Brand in der Mitte noch jemand hätte. Aber ich glaube einfach, dass sie vielleicht dann selber auch ein Stück weit nicht wussten, wie sie das nutzen sollten oder bestmöglich nutzen sollten.
Beziehungsweise man hatte auch den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir da ging, Konstantin, die Positionierung war so leicht off, also das Nachrückverhalten in den Strafraum hat gefehlt und dann war es aber vor allem, ja, also Verlegenheitsflanken ist vielleicht ein bisschen zu viel, es war schon in manchen Situationen dann der logische Pass, aber ohne eben an den richtigen Ort zu kommen, das was du ja auch schon gesagt hast, also die Entscheidungsfindung beim Flanken, das hat einfach gefehlt.
Ja, manche Flanken waren relativ blind geschlagen. Also wenn man auf den Kopf der Spielerin achtet vorher, zum Beispiel auch Jule Brandt hatte so eine Flanke dabei, da gab es dann, glaube ich, sogar so ein bisschen Anpfiff von ein, zwei Spielerinnen aus der Mitte. Also Anpfiff, ne? Aber da wurde mal so rübergeguckt, vielleicht doch mal anders machen an der Stelle. Da hat sie nur auf den Ball geschaut, vor der Flanke selber. Also klar, kennt man auch, ne? Man schaut schnell auf den Ball und flankt einfach mal rein, aber dann weiß man, die ganze Sache ist eher auf gut Glück basierend dann geschehen und weniger vielleicht wirklich wohldosiert, genaues Ziel aufs Korn genommen, sondern na, ich flank mal rein, mal sehen, was passiert am zweiten Pfosten oder so und habe dann erstmal meine Tat verrichtet. Und das war jetzt, Jule Brandt war nur eine Situation, die mir so ins Auge gestochen war, weil das war so um die 24. Minute herum, als dann sich das Spiel danach ein bisschen geändert hat, als Wück, glaube ich, auch so ein bisschen mal ein, zwei deutlichere Worte gefunden hat, weil ihm das dann ein wenig gegen den Strich ging. Strafraumbesetzung wurde ja in der zweiten Halbzeit eindeutig besser und der Bundestrainer hat es ja dann auch im Post-Match-Interview auch nochmal angesprochen. Nüsken ist ja eine für die Strafraumbesetzung, für die zweite Welle, ne, so eine Spielerin, also so eine Sechser-Achterin, die eben die zweite Welle anführt. Genauso eine brauchst du, wenn du jetzt eben auch mit sonst noch Dahlmann hast, die viel kann, aber natürlich körperliche Präsenz ist jetzt nicht ihre große Stärke oder bei hohen Bällen natürlich kein Faktor logischerweise. Aber Nüsken hat ja mit über 1,70 zumindest auch erstmal die körperliche Präsenz, um dann reinzugehen, hat auch die Dynamik, sah dann schon mal besser aus. Zu Spielbeginn wurde ein bisschen mehr auf die Karte Sicherheit aus meiner Sicht auch gespielt, sprich Mittelfeld etwas massierter, etwas kompakter, erstmal Polen dominieren, erstmal den Ballbesitz sichern, wenig zulassen und auch Eva Pajor nicht ins Spiel kommen lassen, weil die natürlich so, das ist ja, wenn ich mit meinen polnischen Freunden unterhalte, das ist dann der Lewandowski-Effekt, ne? In jedem Nationalteam gibt es eine Topstürmerin, wenn die ins Rollen kommt, zieht die das ganze Team mit, wie im anderen Team auch, ne? Es gibt, deswegen sagen die immer, das ist ein bisschen skurril, die kann natürlich das Team ein bisschen mitziehen, hat ja auch zumindest eine Flügelstürmerin mit Padilla, die ja auch doch Qualität hat. Insofern wollte man, glaube ich, erstmal das Spiel ein bisschen unter Kontrolle bringen, was ja auch mehrheitlich geklappt hat, bis auf diese eine etwas misslungene Klärungstat von Berger während der ersten Halbzeit. Ansonsten war man ja erstmal in Kontrolle und hat dann in der zweiten Halbzeit angefangen, mehr in die Offensive zu gehen, mehr Risiko zu gehen, weil man wusste, die Absicherung hinterm Ball bei Vorstößen, zum Beispiel hinter Nüsken, da reicht es auch, wenn eineinhalb Mittelfeldspielerinnen dann da sind, weil nicht so viel zu erwarten ist von einem möglichen polnischen Gegenangriff.
Ja, und man hat ja auch gesehen, Polen stand relativ tief, Polen stand sehr eng beieinander, also zwischen den beiden Viererketten und dann dazwischen war ja noch Pavelec auch noch so ein bisschen als Libero zwischen den Ketten quasi mit eingebunden. Da waren nur wenige Meter teilweise. Aber das hat ja auch dann dazu geführt, dass mit Verlauf der ersten Hälfte dann gerade Janina Minge immer weiter nach vorne geschoben hat. Und ich würde dann schon die Frage stellen, natürlich war das keine gute erste Hälfte, was den Output an Chancen angeht. Und eben auch Ungenauigkeit war wieder ein Thema. Aber die wenigen Situationen, in denen Deutschland mal was anderes probiert hat, nämlich flach durchs Zentrum, da kam eigentlich fast immer was bei raus. Wir hatten diese Brandchance, wir hatten kurz danach einen Pass von Janina Minge, den lässt dann, ich muss kurz nachgucken, wer ihn durchgelassen hat, Brand lässt ihn durch auf Dahlmann, die steckt dann auf Schüller, die direkt nochmal im Strafraum ablegt auf Jule Brand. Und diese letzte Ablage, die ist so ungenau, aber das ist das Einzige, was quasi verhindert, dass es eine top herausgespielte, sehr, sehr gute Chance wird. Und wir hatten auch noch einen Kopfball von Julia Gwin nach einem Flugball von Sarah Linder nach einer Ecke, bei dem sie auch eigentlich sehr frei zum Kopfball kommt, sie bekommt bloß zu wenig Druck auf diesen Abschluss. Deswegen, ich will jetzt nicht so tun, als ob das große Chancen gewesen wären. Und das eine war natürlich auch wieder eine Standardsituation. Aber ich würde schon die Frage stellen, ob wirklich die erste Hälfte so schlecht war, in Anführungszeichen, oder ob man nicht auch einfach sagen muss, Polen hat sehr, sehr wenige Fehler gemacht in der Defensive und bei den wenigen Szenen, in denen die Stärke Deutschlands größer war als die Stärke, die Defensive Polens, da hat halt dann die Genauigkeit gefehlt und deswegen war das vielleicht dann auch nicht nur deshalb ein gerechtes Unentschieden zur Pause, wäre so ein Ansatzpunkt meinerseits.
Ich würde nicht mal sagen, dass die erste Halbzeit irgendwie schlecht war, sondern ich glaube einfach, die Erwartungen waren vor dem Spiel so hoch, dass man sich halt offensiv vor allem irgendwie was anderes, was Durchschlagskräftigeres einfach erwartet hat. Und deswegen dann die Enttäuschung von dem, was dann vor allem in der ersten Halbzeit war, dann doch irgendwie ein bisschen höher war, weil man eben so diese Unbeschwertheit gewohnt war von der deutschen Elf und das einfach vor allem in der ersten Halbzeit nicht der Fall war, was ja dann in der zweiten auch besser wurde und auch zeigt, dass trotzdem noch Luft nach oben ist, auf jeden Fall. Aber auch schon mal, dass es auch besser gehen kann und dass sie es auch trotzdem immer noch zeigen können. Also es hat dann auch wieder Hoffnung gemacht, muss ich sagen.
Mhm. Wäre natürlich interessant gewesen, wenn NPD getroffen hätte, also Padilla, bei dieser etwas misslungenen Aktion.
Wobei sie im Abseits stand, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht.
Es war knapp. Aber dann war ja Minge mit der Rettungstat auf der Linie noch. Ich weiß nicht, ob der Ball reingegangen wäre. Es war ein relativ spitzer Winkel. Sei es wie sei. Wenn da natürlich Polen in Führung geht, dann wird's ganz spannend, weil so hat man das Spiel eben mehrheitlich auch kontrolliert erstmal. EM-Auftakt gegen einen Gegner, wo man schon wusste. Ne? Ich meine, die haben einige Deutschland-Legionäre, also ich glaube, 4, 5, 6, ne? Oder? Nee, 3, 4, 5, in der Startaufstellung zumindest. 3 Kölnerinnen, Union, einmal Bayern. Wie dem auch sei, ne? Aber die haben, man weiß um die Stärke, man weiß, okay, eine Top-Stürmerin vorn drin, eine Bayern-Spielerin auf links oder zumindest auf der Außenbahn und dann eben sehr viel massiert dahinter, ne, flache Linie. Also man wusste schon, was zu erwarten war und man wollte natürlich sich nicht direkt im ersten Turnierspiel, was ja auch schon teilweise passiert ist, dann direkt irgendwie so einen Lapsus erleiden gegen einen Gegner, den man ja eigentlich schlagen muss, um dann auch in dieser Gruppe mit 2 skandinavischen Teams dann wirklich gut durchzukommen, weil wenn man hier irgendwie 1-1 spielt oder so, könnte das zur Vollkatastrophe werden, schon in der Gruppenphase.
Und die Qualität, die Polen hat, die hat man dann auch in der Szene gesehen, die zur Verletzung von Julia Gwin geführt hat. Nach einer Ecke geht Elisa Sens zentral vor dem eigenen Strafraum in ein Dribbling. Das würde sie, glaube ich, im Nachhinein nicht nochmal so machen, denn sie verliert den Ball und so kann Padilla Bidas schießen. Der Ball wird zu Pajor abgefälscht, die zentral eine sehr gute Schussposition hat. Julia Gwin grätscht in den Ball hinein und bleibt, so wie es aussieht, mit dem linken Knie hängen. Wir alle wissen, sie hatte schon 2 Kreuzbandrisse. Wie gesagt, wir kennen noch keine Diagnose. Das wird auch sehr wahrscheinlich erst morgen der Fall sein, denn man muss bei solchen Verletzungen warten, bis die Flüssigkeit sich ein bisschen, also bis es abgeschwollen ist, ein bisschen Flüssigkeit sich entfernt hat. Erst dann kann man ein MRT machen und sieht dann auch wirklich, was da möglicherweise zu Schaden gekommen ist. Aber es sah nicht gut aus und es hat ja auch so ein bisschen kamen dann die eine mögliche Schwachstelle zumindest im Kader Deutschlands offengelegt, denn mit Carlotta Wamser hat man natürlich eine Rechtsverteidigerin, die aber halt schon einen deutlichen Offensiv Fokus hat. Wie fandst du denn die ersten Minuten nach dieser Verletzung und vielleicht auch, wenn du magst, gerne schon mal dann ein generelles Fazit der Leistung von Carlotta Wamser?
Also die ersten Minuten nach der Verletzung, ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass so eine Verletzung immer ein Schock auch für die Mitspielerin ist. Ich fand, sie haben sich dann doch relativ schnell gefangen, meiner Meinung nach. Und zu Carlotta Wamser, also ich fand dafür, dass sie so ins kalte Wasser geschmissen worden ist, weil sie wurde mitgenommen als klare Ergänzungsspielerin. Ich glaube, also für mich war es so eine Spielerin, die dann in den Spielen in der 80. Minute reinkommt. Gwyn wird eh die meiste Zeit der Spiele spielen. Und dafür, dass sie ja diese Rolle dann so unverhofft irgendwie bekommen hat, fand ich, hat sie es echt gut gemacht. Also natürlich, sie hat einen offensiveren Drang, aber sie hat vorgeschoben, auf Flanken reingeschlagen, hat dann trotzdem auch in der Rückwärtsbewegung öfter mal hohe Bälle wieder abgefangen und konnte dann auch gegen die polnischen Außenstürmerinnen, also sah gut aus, konnte gut mithalten und verteidigen. Und natürlich ist es jetzt nicht die optimale Lösung. Natürlich hätte jeder gerne, dass Julia Gwyn sich nicht verletzt hätte. Aber ich finde, dass Carlotta Wamser auf jeden Fall das Zeug dazu hat, dass sie die Rolle annehmen kann. Ich fand sie auch in den letzten Spielen in der Bundesliga überragend, bei Frankfurt. Und ja, da muss man jetzt so ein bisschen drauf vertrauen, dass ihr das selber auch nicht zu viel wird, dass ihr auch selber der Druck nicht zu viel wird. Aber das, was sie heute gezeigt hat, finde ich, hat auch wahrscheinlich dem Trainer im Team gezeigt, dass sie auf jeden Fall die Option dann für die Rechtsverteidigerposition ist, weil man aber auch keine andere Option im Kader dabei hat.
Ja, Konstantin wiegt so ein bisschen den Kopf. Ich weiß nicht, ob er an Sophia Klein-Herne auf rechts denkt oder.
Habe ich gedacht, ja. Also zumindest als defensive Option gegen Top-Teams. Das wäre da, also, oder gegen, als defensivere Option gegen Top-Teams wäre das wahrscheinlich ein Thema werden. Linda hat ja auch nicht ganz so gut gespielt, um ehrlich zu sein. Die auch eine Option wäre, theoretisch für rechts dann, ne? Könnte man ja wechseln, also auch rein vom starken Fuß her und dann Klett eben bringen auf links. Wäre auch natürlich eine Möglichkeit. Kader-Nominierungspolitik ist natürlich auch nochmal konkret zu hinterfragen, ob man da nicht insgesamt ein bisschen dünn aufgestellt ist, was die Abwehr betrifft. Natürlich, klar, Klein-Herne könnte dann rechts spielen, ist man natürlich dann wiederum ein Stück weit in der Mitte dünner, hat man eigentlich nur noch eine Backup-Spielerin. Ne, dann auf der Bank, weil man weiß ja auch nie, was dann passiert, also Hendrich eben. Ansonsten fällt mir, ne, genau. Also es ist eben ein bisschen dünn insgesamt in der Defensive. Rein jetzt abseits von den einzelnen Qualitäten, rein von der Anzahl der Spielerinnen.
Man hätte da wahrscheinlich früher mal jemanden auch mal ausprobieren können. Ich meine, weiß nicht, Lisa Karl vom SC Freiburg, Caro Siems von Werder Bremen, aber es ist definitiv jetzt auch nicht so, dass es da eine Spielerin gibt, die sich richtig aufdrängt als Backup für Julia Gwyn. Würdest du aber bei der Bewertung, Konstantin, die Carmen gerade vorgenommen hat, mitgehen, dass Wamser ein gutes Spiel gemacht hat?
Ein gutes Spiel gemacht. Also kam natürlich dann auch vielleicht, was ihr zugute kam. Sie war ja de facto ab der zweiten Halbzeit drin. Klar, sie kam ein bisschen früher auf den Rasen, aber das waren noch ein paar Minuten der ersten. Die Verletzung von Gwyn plus dann Behandlungspause und so weiter und so fort. Und dann in der zweiten Halbzeit durch den etwas klassischeren taktischen Ansatz auf der rechten Seite mit Brandt, war es auch für sie natürlich relativ einfach. So überlaufen, breit anbieten. Ja, selbst vom 1-0 hat ja Brandt nochmal kurz rechts rausgeschaut. Eigentlich intuitiv wollte sie schon den Pass rausspielen. Ich glaube, die Bahn war zu oder er war zu gut besetzt oder eventuell war Wamser dann auch schon auf dem Weg in Richtung Abseits, aber sie war zumindest nicht unbedingt anspielbar. Und dann hat sich ja Brandt dazu entschieden, dann nach innen zu ziehen und diesen Unterschnittschuss abzugeben mit links. Also hat es an sich ganz gut gemacht, Wamser. Muss man so sagen, der Test war jetzt hier nicht ganz so groß, deswegen sage ich, wie sieht es dann beispielsweise gegen Schweden aus? Natürlich gegen eine doch stärker besetzte Außenbahn. Egal wie dann Schweden auftritt, mit welchem Personal, aber eine deutlich stärker besetzte Außenbahn, auch als Pärchen dann auf der Seite, ob man dann vielleicht doch lieber Klein-Herne dann bringt für eben mehr defensive Sicherheit. Das muss dann Wück beantworten. Hat sicherlich nicht so geplant, dass er direkt Kapitänin und Rechtsverteidigerin ausnehmen muss.
Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, die Energie, die Carlotta Wamser ins Spiel gebracht hat, ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Sprint über den ganzen Platz in der 85. Minute und dann kommt nur, also da schießt dann Hofmann anstatt nochmal, sie hätte auch flanken können auf Wamser. Die war für mich schon stellvertretend für eine viel bessere zweite Hälfte. Denn die Dinge, die da besser funktioniert haben, waren eben vor allem erstmal wieder höhere Passschärfe, höhere Geschwindigkeit, auch ein bisschen schnelleres Tempo im Spiel generell. Und dann ein Element, was wir ja, Carmen, auch dann beim 1-0 gesehen haben, nämlich, dass Jule Brandt so überhaupt nach innen ziehen kann, hat nicht nur mit ihrer Positionierung zu tun, sondern auch mit der Verlagerung, die vorher auf sie gespielt wird. Und dann ist es natürlich ein wunderschöner Schuss und ein absolutes Traumtor. Aber was würdest du denn sagen, hat sich zur zweiten Hälfte verändert und dann letztlich dazu geführt, dass ich denke, man schon sagen muss, dass Deutschland dieses Spiel verdient gewonnen hat?
Also was sich für mich am meisten verändert hat, war so ein bisschen die Power und der Einsatz über eigentlich alle Mannschaftsteile. Mhm. Also in der ersten Halbzeit war es auch viel, was auch nicht schlecht ist, hinten rum gespielt und dann eben versucht, mit einem langen Ball nach vorne rein zu agieren. Und in der zweiten Halbzeit fand ich schon, dass sie versucht haben, vor allem über die Sechser mehr zu spielen, also eben vor allem über Nüsken, die auch meiner Meinung nach offensiver, also deutlich offensiver war. In der ersten Halbzeit fand ich, dass sie mit Sens eher auf einer Höhe war, was dem Spiel irgendwie nicht so gut getan hat. Und in der zweiten Halbzeit sich eben deutlich offensiver eingeschaltet hat, was auch meiner Meinung nach ihr besser liegt grundsätzlich. Und dann eben auch dem deutschen Team erlaubt hat, mehr um den 16er rum zu spielen. Und dann muss ich auch sagen, dass vor allem auch so nach einer Stunde ungefähr Clara Bühl auch deutlich besser ins Spiel gekommen ist, die eben öfter in die Box ziehen konnte, ihre typischen Wege machen konnte nach innen, was dann auch nochmal gefährlicher ist einfach. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass das jetzt am Beispiel von Elisa Sens, dass einfach mehr Feuer drin war irgendwie von den Deutschen. Also die hat da ein paar Szenen nacheinander gehabt, wo sie ihre Mitspielerin einen mitgibt, so an der Gelbgrenze entlang, was auch die Gegnerin dann irgendwie beeinflussen kann. Und ich würde sagen, ja, das sind so die Hauptdinge, die dann in der zweiten Halbzeit einfach besser liefen.
Konstantin, wie hat dir das Team da gefallen?
Also einiges besser, klar, Strafraumbesetzung haben wir schon mal erwähnt gehabt, war auch ganz gut, also zum Beispiel gab es natürlich den Treffer, war auch ein bisschen Abwehrfehler natürlich, Simjic ist dann unter den Ball durchgesprungen, mehr oder weniger, klar, sie war so auf Halbposition gegen eine andere Spielerin und runter durchgesprungen, ist trotzdem nicht optimal, weil natürlich dann Schüller direkt hinter ihr stand, vorher gab es ja auch diese Kopfballmöglichkeit für Nüsken, ähnliche Situation auf nur rechter zweiter Pfosten, beim Tor war es dann linker zweiter Pfosten, also beim 2:0, aber ähnliche Situation eben so eine Diagonalflanke quasi auf den zweiten Pfosten, dann eben mit der nachrückenden, dann zweiten Spitze de facto, also Nüsken, die eben dann Achter und zweite Welle war, hat sie dann daneben gesetzt, müsste eigentlich einen Kasten Bier oder einen Kasten Wasser geben fürs Team, weil es war schon hundertprozentig, die man eigentlich machen muss. Ist natürlich immer so leicht gesagt. Schüller hatte auch noch eine Kopfballmöglichkeit, mhm. Die war ein bisschen schwerer zu machen, zentral, relativ statisch. Aber das sah schon um einiges besser aus. Insgesamt dann eben 2-3 Spielerinnen in den Strafraum zu bringen. Wenn ich schon viel flanke oder wenn ich schon relativ viele Pässe auch in den Strafraum bringe, dann brauche ich eben die Besetzung. Und zumal ja die polnische Mannschaft dann nochmal enger stand und dann es doch schwerer wurde, selbst obwohl Polen flache Linien hat und obwohl du gegen flache Linien eigentlich mit Diagonalpässen normalerweise erfolgreich sein kannst, ist dann trotzdem einiges schwerer, wenn die dann so eng stehen, da wirklich noch mit Diagonalpässen durchzukommen. Also ist dann der Weg über die Außenbahn und Flanken rein schon ein gangbarer. Das Einzige, was jetzt noch mit Blick vielleicht schon allein aufs Dänemark-Spiel am Dienstag noch mal diskutiert werden muss, auch intern, sind so 2-3 Fehler in der Abwehr selber. Also Klärungsaktionen, muss besser aussehen. Weil dann geht's gegen Harder, dann geht's gegen Wongska von Juventus, also gegen so einen Doppelsturm quasi. Thompson, dann war ja heute so 10. Also sprich, das ist offensiv nochmal was anderes als eben nur Pajor und Stoßgebete. Und entsprechend, naja, nein, war schon ein bisschen mehr, aber es ist trotzdem leider so, ist der Qualitätsunterschied beim polnischen Team vorne leider so ein bisschen eklatant manchmal. Aber wie dem auch sei, nee, du darfst dir eben nicht bei solchen Klärungsaktionen nicht zu viele Fehler erlauben und auch mal so irgendwie den Ball nicht richtig scharf rausspielen. Also solche Dinge dürfen nicht passieren. Auch ein, zwei Rückpässe auf Berger, ich weiß, die kriegt das normalerweise gebacken, aber sollte man vielleicht übers Turnier hinweg auch nicht zu oft versuchen, weil irgendwann geht der Querpass auch mal daneben. Ne? Also bei aller Liebe. Aber irgendwann bringt sie dann doch nicht mehr rechts raus oder so, Berger. Also das muss noch verbessert werden und da muss man wahrscheinlich am ehesten auch noch so in die Videoanalyse gehen, weil solche Schnitzer darfst du natürlich auch dann gegen Dänemark nicht erlauben, weil da warte ich auch ein relativ enges Spiel und man möchte eben am liebsten keinen Gegentreffer kassieren. Fandst du meinen Take zu Pajor und Polen zu scharf?
Nee, grundsätzlich finde ich schon, dass du gesehen hast, bei Polen ist, also sie ist natürlich die Zielspielerin. Ich fand aber in der ersten Hälfte, dass auch Aczinska da gute Nachrückbewegungen hatte, aber sie hatten halt insgesamt wenige Offensivaktionen. Aber klar, die Statistik spricht eindeutig für dich. Also ich weiß gar nicht, wie viele von den 10 Schüssen der Polinnen von Ewa Pajor kamen. Okay, es waren tatsächlich nur 3. Das ist dann gar nicht so viel. Gefühlt waren
sie waren allen beteiligt, ne?
Aber ja. Sie war an allen beteiligt, das muss man sagen. Und ich würde gern, wenn wir jetzt bei der Defensive sind, dann noch was ergänzen. Also du hast jetzt eben schon Klärungsaktionen angesprochen. Da gab es 2, 3 unsaubere. Ich würde auch sagen, ehrlicherweise auch die Szene, in der sich Julia Quinn verletzt, ist eine defensiv absolut vermeidbare, denn eigentlich war dieser Ball schon geklärt. Mir hat aber auch generell das Abwehrverhalten, die Entscheidungsfindung, da gab es 2 grobe Schnitzer, muss man sagen. Also in der einen Szene in der 64. Minute, da klärt Rebecca Knaken einen tiefen Ball mit dem Kopf, aber relativ ungenau und entscheidet dann aber, Eva Pajor zu verlassen, die sie vorher gedeckt hatte und auf den Ball zu gehen, kommt aber nicht mehr rechtzeitig hin, so bekommt Pajor dann den Ball, kann in den Strafraum dribbeln, Sarah Linde geht mit der Ansage einer Busankunft in die Grätsche, Eva Pajor spielt sie natürlich aus und das ist dann dieser Schuss, den Ann-Kathrin Berger auch pariert und wir haben eine ähnliche Situation in der 83. Minute, wo es wieder Sarah Linder dann ist, die eine falsche Entscheidung trifft, also einmal eben viel zu früh in die Grätsche gegangen, meiner Meinung nach, und in der 83. Minute verlässt sie ihre Seite, lässt ihre Seite komplett offen, versucht in der Mitte zu helfen, deswegen ist dann aber ihre Seite komplett offen und Sjoke Nüsken ist es dann am Ende, die einen Schuss blockt. Das waren so 2 Szenen, wo ich den Eindruck hatte, wenn da eben ein anderes Team gespielt hätte und nicht die, die so auf Pajor fixiert sind, womit du ja recht hast, Konstantin, das hätte noch mal ein Thema werden können und es ist klar, dass man so ein Spiel kaum fehlerfrei über die Bühne bekommt, gerade wenn sich auch was verändert in der letzten Kette, aber das waren schon 2 Entscheidungen von dann jeweils 2 beteiligten Spielerinnen, die glaube ich Gegnerinnen auch gesehen haben und dann auch gesehen haben, darauf kann man vielleicht auch mal setzen, bringen sie in solche Situationen vielleicht auch mit einem einfachen langen Ball und einer Ablage und dann kann sowas passieren. Ich weiß nicht, Carmen, bin ich dazu kritisch oder würdest du das auch thematisieren? Es gab ja auch noch den einen Pajor-Kopfball, den Ann-Kathrin Berger dann pariert hat, also Polen hätte vielleicht dann doch ein Tor verdient gehabt, Frage an dich.
Verdient weiß ich jetzt gar nicht, also ich natürlich, sie haben die Chancen, die sie bekommen haben, für ihre Verhältnisse gut genutzt. Aber ich fand, vom viel Anteil am Spiel hatten sie jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wen ich aber trotzdem herausheben würde, ist auf jeden Fall Ann-Kathrin Berger, also die dann doch die weiße Weste auf jeden Fall sicher gehalten hat, weil ich denke, ein paar von den Schüssen auch von Pajor hätten dann auch ruhig reingehen können. Und dann sieht das Spiel vielleicht auch wieder ganz anders aus. Zur Abwehr generell, also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass gegen andere Teams die Verteidigung einen schon noch das Genick brechen kann. Also das sind so ein paar Sachen. Ich finde, als Gegner kann man Schwachstellen bei der deutschen Abwehr ziemlich leicht ausmachen. Das ist zum einen die Geschwindigkeit. Also ich finde das Geschwindigkeitsdefizit, natürlich jetzt spielt man gegen Pajor, aber das war dann allein schon in der ersten Aktion deutlich. Also es war ja gleich nach Anpfiffen ein langer Ball vor auf Pajor und Knarr kommt da nicht hinterher und dann wird schon gefährlich. Und solche Sachen, wenn man dann auch noch falsch steht oder falsch rausrückt, können dann einfach von besseren Spielerinnen, und jetzt Polen despektierlich behandeln zu wollen, aber von Spielerinnen mit mehr Qualität besser genutzt werden. Und dann hilft einem auch eine Ann-Kathrin Berger irgendwann nicht mehr, die super hält, weil irgendwann landet dann einfach ein Ball hinten drin. Vor allem, wenn man dann vorne auch die Tore nicht macht, dann kann so ein Defensivverhalten auch bestraft werden. Und jetzt auch, wenn Quinn ausfällt, dann die eh schon manchmal wackelige Defensive verliert dann auch noch richtig an Stabilität. Also ja, ich bin mal gespannt, wie Christian Wück das löst, weil ich sehe jetzt nicht schwarz, aber ich kann mir vorstellen, dass die Defensive vor allem dann auch im Spiel gegen Schweden oder dann, wenn man potenziell die K.O.-Runde erreicht, auf jeden Fall ein deutlicher oder ein großer Schwachpunkt der Mannschaft sein kann.
Und vielleicht noch einen Oldschool-Take hinterherzubringen, ist auch nicht schlimm, wenn man mal einen Ball einfach zur Seitenlinie rausschlägt, anstatt dann genau einfach mal oder zumindest gegen die Werbebande draußen reicht ja schon, als dann irgendwie auf 2 Meter noch einen neuen Pass zu versuchen, weil es war ein, 2 Mal so, wo ich denke, gut, ein gutes Gegenpressing-Team wird dann richtig hungrig und sagen, jawohl, das ist ein gefundenes Fressen für uns und jetzt gehen wir in den Gegenstoß im Drittel der Deutschen. Insofern mal 2, 3 Mal rausknallen ist jetzt, ich glaube, das verstößt auch heutzutage nicht gegen die DFB-Statuten.
Ja, müssen wir nochmal in die Leitlinien reingucken.
Ich weiß, wir kennen sich da ja aus, er ist schon ewig beim DFB.
Ich fand auch sehr interessant sein Kommentar zur besseren Leistung von Jule Brandt in der zweiten Hälfte, die insgesamt, das hat sie ja auch selber gesagt, eigentlich kein gutes Spiel gemacht, hat sie ja zum Beispiel nur 1 von 8 direkten Duellen am Boden gewonnen. Also Dribblingstärke war nicht so das große Thema in diesem Spiel. Aber nach dem Spiel hat er mehr oder weniger gesagt, naja, als sie dann das gemacht hat, was wir ihr mitgegeben haben, nämlich halt die Breite und zieht dann von außen nach innen, dann lief's auch. Und indirekt hat sie auch gesagt, hat er auch gesagt, na, hoffentlich sieht sie jetzt, dass wir schon wissen, was wir ihr sagen und dass das mit ihren Stärken kongruiert. Er hat wahrscheinlich nicht ganz genauso gemeint, aber das konnte man zumindest reininterpretieren in seine Worte. Das bringt mich aber zu der Frage, ich würde gerne mit euch drüber sprechen, was noch besser werden muss und dann danach, damit wir ein bisschen positiver rausgehen, was aber schon gut war in diesem 2:0 Spiel. Also ich versuche mal zusammenzufassen, was wir bisher gesagt haben, aber ergänzt dann bitte sehr gerne. Also in der Defensive haben wir die bekannten Geschwindigkeits- und Abstimmungsprobleme plus fehlende Klarheit in mancher Klärungssituation. Wir hatten ein paar Pässe auf Ann-Kathrin Berger zu viel, beziehungsweise vielleicht in falschen Situationen, wo die Gegenspielerinnen schon nah dran waren, auch wenn es in diesem Spiel definitiv gut gegangen ist. Wir hatten die ein oder andere Flanke zu viel, die vor allem blind geschlagen wurde und in einen nicht allzu doll besetzten Strafraum. Und wir hatten dann vielleicht doch zu wenig den Mut, auch mal übers Zentrum zu spielen, also schon eine hohe Flügellast. Konstantin, gibt's noch einen Punkt, der dir fehlt bei dieser Aufzählung?
Nö, ich glaube, wir kritisieren schon ganz schön viel. Also insofern.
Jetzt kommt ja gleich nur das Positive.
Ja, eben, aber es reicht auch. Also es war jetzt schon einiges. Nee, ich glaube, da sind wir schon ganz, ganz gut dabei. Natürlich, Deutschland wurde jetzt auch nicht ganz so krass gefordert von Polen. Insofern, deshalb sind wir vielleicht ein bisschen kritischer als jetzt bei einem Sieg gegen Schweden, zum Beispiel im dritten Gruppenspieltag. Wenn man da gewinnt, ne, dann kann man auch mal über ein, zwei Dinge hinwegblicken. Aber jetzt sind wir natürlich extra kritisch, weil man merkt, ja, das ist natürlich noch nicht ein Top-Gegner. Bei allem Respekt vom polnischen Team. Denn doch auch einige mit Bundesliga-Qualität am Start, aber eben dann, ne, Kölner Außenverteidigung und so weiter. Aber ja, ich glaube, das war jetzt schon ganz gut zusammengefasst. Kommen wir zum Positiven.
Außer Carmen hat noch was?
Ja.
Ne, ich würde jetzt auch zum Positiven.
Okay, gut. Okay.
Wir wollen nicht drängen, Max. Carmen und ich sind nämlich einig.
Ja gut, dann können wir nämlich auch was, da habe ich jetzt extra, das habe ich jetzt ganz galant gemacht, da muss ich mich mal kurz selbst loben. Ich habe einen Punkt, den man auch negativ hätte beleuchten können, den werde ich jetzt zu etwas Positivem verwenden. Ich sage jetzt nicht, die Chancenverwertung muss besser werden, sondern ich sage, man hat es sehr gut geschafft, sich gute Chancen herauszuspielen und eigentlich steckten in diesem Spiel Chancen für 3 bis vielleicht sogar 4 Tore. Und das ist ja definitiv mutmachend, dass man auch nach dem 1:0 ja gleich 2, 3 größere Chancen hatte und dann fällt ja auch das 2:0. Also das war ein definitiv positiver Aspekt. Ich will jetzt aber hier eigentlich gar keinen Monolog halten. Carmen, was hat dir denn sonst noch positiv gefallen?
Ich würde sagen, grundsätzlich die Mentalität und die Überzeugung gewinnen zu wollen. Mhm. Also es ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dann wenn es vielleicht auch in der ersten Halbzeit nicht so läuft. Aber ich denke, das kann einen dann vor allem auch im Turnier recht weit bringen. Und ansonsten fand ich vor allem dann eben in der zweiten Halbzeit, wie du auch schon meintest, dass man versucht hat, ruhiger am Ball zu agieren, dass man versucht hat, vielleicht auch kreativere Sachen zu denken, was in der ersten Halbzeit nicht so gegeben war. Aber das hat man ja auch in den Vorbereitungsspielen davor gesehen, dass sie es einfach können, wenn sie sich trauen. Und ich finde, das hat mir vor allem in der zweiten Halbzeit wieder besser gefallen, also dass man dann auch mal versucht hat, Steckpässe irgendwie nach vorne zu spielen, mit dem Außenriss irgendwas versucht, also solche Dinge machen einfach Spaß zuzusehen und sind ja dann, oder wenn sie dann erfolgreich sind, sieht's auch toll aus, und wenn sie sich sowas öfter trauen, dann auch gegen stärkere Gegner, dann kann das vielleicht auch nochmal beflügeln und dann eben in diesen, ja, Flow kommen, wie Christian Wücker auch zuvor immer schön gesagt hat, wo er hinkommen will.
Vielleicht hat dann aber hin und wieder die letzte Konsequenz noch gefehlt. Also ich will es jetzt nicht zu groß machen, aber es war eine, finde ich, ein bisschen kuriose Beobachtung. Könnt ihr euch an den langen Pass erinnern auf Laura Freigang, den sie dann aufgibt, weil er für sie nicht zu erreichen ist und dann bleibt der Ball auf der Torauslinie liegen und die polnische Verteidigerin kann den mit viel Zeit nehmen. Man denkt sich, ja, vielleicht hättest du diesen Sprint gerade als Einwechselspielerin dann doch noch anziehen sollen. Aber wie gesagt, ist jetzt ein Detail. Also ich will jetzt hier nicht als Meckeronkel rausgehen aus dieser Sendung. Konstantin, was hast du denn noch für positive Aspekte aus diesem Spiel?
Ich hätte Nüsken schon mal gelobt, die würde ich nochmal loben, weil nicht nur aufgrund ihrer offensiven Präsenz, sondern auch wichtig, dass man eine, recht dominante Mittelfeldspielerin hat, eben weiter in Abwesenheit von Oberdorf. Dürfen wir nicht vergessen, auch wenn Oberdorf ein komplett anderer Spielertyp ist. Ja, Balleroberungen sind ja dann ein zentrales Thema, eine Balleroberin. Aber trotzdem braucht man erstmal überhaupt eine dominante Mittelfeldfigur, an der sich auch andere ein Stück weit festhalten können. Ob nun eher Achter offensiv oder Sechser defensiv, erstmal zweitens. Es ist wichtig, dass man so eine Figur hat, weil ansonsten wird Deutschland nämlich das ein bisschen abgeben. Na, man hat viele talentierte Spielerinnen, aber nicht unbedingt so diese dominante Mittelfeldspielerin ohne Nüsken. Deshalb hat mir das sehr gut gefallen. Und was mir auch jetzt auf eine gewisse Art und Weise gut gefallen hat, Jule Brandt hat jetzt ein Tor gemacht. Es wurde gesagt, sie hat nicht so gut gespielt. Aus meiner Sicht müssen sich Leute daran gewöhnen, dass sie eben vom Typ her Flügelstürmerin, die immer wenig Erfolgsaktionen haben wird in ihrem Spiel in den nächsten Jahren, die aber sich darüber definiert, dass die einzelnen Aktionen, die ihm klappen, dann gerne auch zu Toren führen oder zu großen Chancen zumindest. Sie ist eben nun mal Typ Flügelstürmer, 30% Trippelquote und so weiter. Das ist einfach so. Es gibt so Spielertypen, die funktionieren einfach so und trotzdem hat man die häufiger im Team, zumindest auf einer Seite. Ne? Zwei werden ein bisschen schwieriger, aber wenn man zumindest auf einer Seite dann so jemand hat, dann ist das schon ganz in Ordnung. Übrigens Fun Fact, seit ungefähr eineinhalb Wochen ist jetzt auch Jule Brandt mit Abstand die beste Flügelstürmerin im gesamten Verein in Lyon. Unangefochten, weil sie ist ja die einzige dort. Aber das nur am Rande als Seitenhieb, was dort abgeht. Aber nee, also deshalb fand ich es trotzdem gut und wichtig, dass sie auch das Tor gemacht hat, weil natürlich auch der Druck auf sie relativ groß ist. Darf man auch nicht vergessen. Na jetzt die mediale Aufmerksamkeit ist nicht unbedingt kleiner geworden, jetzt auch natürlich durch den Wechsel und allen drum und dran und weil sie überall gezeigt wird und so, machen wir uns nichts vor. Es geht auch nicht ganz spurlos an allen vorbei. Deshalb jetzt direkt so ein Traumtor, das kann schon auch nochmal wichtig werden fürs weitere Turnier, um direkt Selbstvertrauen zu haben, weil wenn sie jetzt nicht das Tor macht und dann darüber nachdenkt, dass sie vielleicht nur ein gutes Dribbling hatte und fünf Fehlpässe gespielt hat und drei Flanken jetzt ausgegangen sind, dann wiegt das viel, viel schwerer, als wenn man eben dieses eine Tor erzielt oder wenn man diesen einen Superschuss hat, der dann auch als Highlight gespielt wird. Wie gesagt, das spielt alles trotzdem im Hinterkopf immer eine Rolle und alle sind auf Instagram und Twitter unterwegs und schauen natürlich, was abgeht. Und das Tor wird jetzt auch nochmal schön durchgespielt, deshalb super. Und was mir noch ganz gut gefällt, das ist jetzt abseits dessen, was eigentlich jetzt im Spiel direkt passiert ist. Man hat nochmal gesehen jetzt mit den Einwechslungen dann auch die Breite in der Offensive, weil wer da noch von der Bank kam, das ist schon vielversprechend, ne? Dass da noch zwei Stürmerinnen, die eine Option sind, Freigang, die da drauf kam, für diese Zehnerposition. Also das kann schon noch ein Trumpf werden, war nochmal gut zu sehen. Wück hat es dann auch genutzt, es stand 2-0, zack, ich schicke jetzt alle drauf. Spiel ist mehr oder weniger durch. Ich muss jetzt allen nochmal Zeit auf dem Spielfeld geben, weil ja auch vorher die Stürmerfrage gestellt wurde, weil vorher diskutiert wurde, soll Dahlmann spielen oder Freigang. Wichtig dann auch, ein bisschen alle Spielerinnen, Anführungszeichen, anzufüttern für die kommenden Aufgaben, denn eine Schüller kann auch mal irgendwie mit einem Muskelkrampf runtergehen oder so und dann plötzlich musst du ja auf Hoffmann zum Beispiel setzen.
Ja, sehr guter Punkt. Und nur ein Gedanke dazu, das ist hochspekulativ, aber Lisa Sens mit getapten rechten Knie ins Spiel gegangen, fand ich interessant, dass sie quasi mit in dieser ersten Reihe der Auswechslung war. Sydney Lohmann kam für sie, wer weiß, ob sie vielleicht nicht bei 100% Fitness in dieses Spiel reingegangen ist. Wie gesagt, das ist hochspekulativ, dessen bin ich mir bewusst, aber weil ich eben vorhin auch erwähnt habe, dass sie den Ball verloren hat vor der Gwin-Verletzung, wollte ich das eben auch nochmal erwähnen. Es kann sein, dass wir da vielleicht auch einen Hinweis darauf sehen, warum sie nicht in allen Aktionen zu 100% die Elisa Sens war, deren Fanclub-Angehöriger ich ja bin, bekanntermaßen aus den bisherigen Rasenfunksendungen. Ich würde sagen, lasst uns doch an dieser Stelle dann den Blick auf dieses Spiel rund machen und wenn ihr mögt, sehr gerne, indem wir noch unsere MVP, unsere Unsung Heroine und unseren Moment des Spieles bestimmen. Da werfe ich euch jetzt ein bisschen ins kalte Wasser, aber wenn das geht, dann mit euch beiden. Carmen, wer wäre denn deine MVP dieses Spiels?
Ich würde, glaube ich, tatsächlich Carlotta Wamser wählen. Mhm. Weil ich finde, so ins kalte Wasser geworfen zu werden bei so einem Spiel, auch bei einem EM-Auftaktspiel in so einem jungen Alter, dann da doch recht abgezockt das Ganze zu Ende zu spielen, schon beeindruckend.
Konstantin, dein Verdikt?
Ja, so ein bisschen, ich mache jetzt mal so einen richtigen Mainstream-Take und nehme einfach Jule Brandt. Nicht gut gespielt, aber super Tor erzielt. Ja, was soll das nochmal sein? Schönes Tor, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, super ein Unterschnitt. Von rechts gekommen, mit links abgeschlossen. Ja, Hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten ja, war so eine Lala-Leistung. Aber trotzdem MVP, sie hat den Dosenöffner gegeben. Ansonsten hätte das nämlich auch noch eine ganz zähe Angelegenheit werden können, wenn das Tor nicht fällt. Weiß man nämlich auch nicht. Dann steht es in der 88. immer noch 0-0.
Das hätte natürlich sein können. Okay, dann kann ich ja sogar noch Stjoke Nüsken nehmen als MVP. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich finde, dass du ihr über das gesamte Spiel, über auch in den Szenen, die nicht perfekt geklappt haben, also gerade in der ersten Hälfte, hast du ihr angemerkt, die ist auf einer Mission. Also, dass sie die letzte EM verpasst hat, so kurz vor dem Ziel, das scheint sich da auszudrücken, zumindest interpretiere ich das jetzt einfach mal rein. Ich finde, sie hat ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Klar, sie muss eigentlich ein Tor erzielen, weiß sie aber auch selber und es hat sich zum Glück fürs deutsche Team dann nicht nochmal gerecht. Ich fand aber alles, was du vorhin gesagt hast, Konstantin, zum deutschen Mittelfeld, da finde ich, waren viele wahre Gedanken mit dabei und Sjoke Nüsken war da eben das Positivum in diesem Spiel in einem nicht schlechten Mittelfeld. Also ich will damit die anderen jetzt nicht schlecht machen, aber sie war eindeutig die Beste, meiner Meinung nach. Und jetzt vermute ich aber, Carmen, dass wir indirekt vielleicht auch schon deine Unsung Heroine mit erwähnt haben. Ich weiß es nicht. Wen würdest du denn da nominieren?
Ja, deswegen nehme ich jetzt extra jemand anderen. Stark. Und zwar würde ich mit Ann-Kathrin Berger gehen. Mhm. Die habe ich ja vorhin schon gesagt, wie ich finde, einfach das zu Null sicher gehalten hat. Klar, ein paar Aktionen sind immer dabei, wo man sich denkt, oh Gott, was macht's jetzt wieder? Aber ging ja dann ein Glück gut, deswegen ja, hat sie sich den Titel von meiner Seite verdient heute.
Konsti, wer ist deine Unsung Heroine?
Ja, jetzt muss ich ja mitgehen. Der Gigant aus New Jersey.
Die Gigantin natürlich.
Die Gigantin, ja, stimmt. Also. Die Gigantin aus New Jersey. Keine Ahnung. Ich glaube, das wird sich als Spitzname nicht festsetzen, habe ich das dumme Gefühl. Aber nee, also genau. Gute Partie, ein, zweimal, drei, viermal sogar in so ein paar knifflige Situationen den Ball noch gut gespielt. Ja. Ist auch ein Vorteil. Also im Vergleich, jetzt habe ich mit den Torhüterinnen im Vorfeld ein bisschen beschäftigt, also jetzt querbeet über die EM hinweg. Man kennt ja auch nicht jede, ne? Man verfolgt nicht jede Liga. Also bei den anderen Nationen auch, wer da so im Tor steht. Und da sehe ich schon Berger, also mit im Passspiel, da hat man schon nochmal einen Trumpf, weil da gibt es manche, die sind viel, viel Pressing-anfälliger einfach, ne? Also wo wahrscheinlich auch dann die deutsche Mannschaft sagen kann, ey, wir schicken da mal Schüller und Dahlmann mal richtig schön im Anlaufen mit Bogenläufen vorn drauf. Ist gegen Berger ein bisschen schwieriger. Und ich habe sogar auf Social Media gesehen, dass auch ein paar Leute so ein bisschen gefragt haben, die haben da versucht, Berger anzulaufen. Haha. Also ist eigentlich ganz, ist, nee, fand ich ganz gut. Ist auch cool, weißt du, so ein bisschen den Internet-Hype, warum nicht?
Ja, da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht, als wir noch drüber gesprochen haben, dass sie ja auch angespielt wurde in Situationen, in denen die polnischen Gegenspielerinnen zum Teil schon nah an ihr dran waren. Es bietet natürlich auch Raum hinter denen. Und sie hat ja auch einmal mit einer Bewegung quasi eine Stürmerin, Entschuldigung, genau ins Leere laufen lassen und erst dann den Pass auf die Rechtsverteidigerin gespielt. Ich glaube, das war sogar gar noch auf Julia Gwynn in der ersten Hälfte. Also das ist schon eine Qualität. Plus ihre hohe Positionierung ist halt bei einem Spiel wie diesem hier, wo du weißt, der Exit-Pass und der Umschaltpass, der geht tief auf Pajor oder auf Padilla Bidas und zwar ohne zu gucken von den Polinnen. Da hilft natürlich auch diese sehr offensive Positionierung, auch wenn sie da eben eine unsaubere Aktion mit dabei hatte, war sie aber immerhin da. Und danach war es ja sehr wahrscheinlich auch abseits.
Wobei bei der unsauberen Aktion kann ich auch sein, dass der Ball irgendwie komisch liegen geblieben ist. Ja, nämlich dann ist der weiter, also als sie dann geklärt hat, irgendwie kurz vor der Mittellinie ist der Ball irgendwie komisch liegen geblieben. War ein bisschen weird, wie wenn der Rasen stumpf war in St. Gallen. Müssen wir mal besser wässern da.
Ja, jetzt ist schon der Rasen schuld. Sehr gut. Ich kann mich jetzt aber euch nicht anschließen, weil ihr habt alles zu Ann-Kathrin Berger gesagt, was, glaube ich, zu sagen ist. Und sie hält ja letztlich auch die Null fest, das haben wir ja auch schon vorhin besprochen. Aber gerade weil ich in der Vorschau aufs deutsche Team ein bisschen kritischer mit Carlotta Wamser war, muss ich dann Carlotta Wamser als meine Unsung Heroine nehmen. Ich teile auch die zumindest leichten Bedenken, was jetzt kommende Gegnerinnen angeht bei Carlotta Wamser. Also sie hatte zum Beispiel keinen einzigen Zweikampf am Boden. Also null musste sie führen. Dementsprechend hat sie auch, ja, je nach, das ist jetzt dann eine mathematikphilosophische Frage, ob sie dann alle oder keinen dieser Zweikämpfe gewonnen hat, die sie nicht geführt hat. Aber da könnt ihr jetzt dann gleich zum Gute Nacht nochmal drüber nachdenken, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber meine Unsung Heroine, Carlotta Wamser, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. In einer nicht einfachen Situation ist auch gut damit klargekommen, dass sie relativ früh nach ihrer Einwechslung dann auch gleich mal zu spüren bekommen hat. Den Fehlpass, den hätte Christian Wück nicht so gerne von ihr gesehen. Zumindest interpretiere ich da eine Szene so, die man von ihm gesehen hat. Da war er ganz schön aufgeregt. Aber es war eben auch ein wirklich Spiel, auf dem viel Druck war und in dem aber dann verschiedene Momente des Spiels diesen Druck vielleicht auch rausgenommen haben. Carmen, was ist dein Moment dieses Spiels?
Jetzt kommt mein absoluter Mainstream-Take, und zwar das Tor von Jule Brandt. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, das dann gleich auf TikTok, Insta und sonstigen Plattformen noch 100-mal anzuschauen, weil das war einfach richtig stark gemacht und wie wir vorhin schon besprochen haben, also das wird ihr Auftritt geben, das hat Deutschland gut getan und mit so einem Banger ins Turnier zu starten, kann ja eigentlich auch nicht schaden.
Und das Ganze halt wirklich, Konstantin hat es ja vorhin zweimal erwähnt, mit Unterschnitt. Das fand ich so erstaunlich, dass du es schaffst, einen Ball nicht als Knuckleball, nicht als Schlenzer, der sich eben reindreht, sondern mit Unterschnitt und dann trotzdem aber so, dass er nicht übers Tor drüber geht, was echt schwierig ist und mit einer hohen Geschwindigkeit, ich glaube 95, 98 km/h, sowas um Dreh rum, müsste es gewesen sein. Also er war dann auch unhaltbar. Ja, wirklich sehr, sehr schöner Schuss. Konstantin, kannst du dem einen Moment des Spiels entgegensetzen?
Nicht wirklich, aber ich habe noch zwei weitere Momente, ich hau einfach mal zwei rein, die mir noch gefallen oder nicht gefallen haben, die mir aufgefallen sind. Also einerseits nenne ich mal die Leiden der Lea S. Das war nämlich zwischen 1-0 und 2-0 war sie mehrmals in Nahaufnahme und man hat gesehen, wie sie so ein bisschen, das leidende Gesicht ist immer größer geworden, auch mit den vergebenen Chancen und so weiter. Und dann hatte sie komplettes Pokerface nach ihrem Tor. Auch nicht schlecht. Der zweite Moment des Spiels, was du vorhin auch kurz erwähnt hast, vor dem Pajor-Schuss als Sarah Linda ungefähr 100 Meter Anlauf genommen hat für die Grätsche. Das muss ich auch nochmal nach dem Spiel anschauen. War auch so ein Moment, weil mit Ankunft, alle im Stadion haben gewusst, was jetzt kommt, inklusive natürlich Pajor, die sowas schon häufiger in ihrem Leben gesehen hat und die musste nicht mal einen krassen Haken schlagen, also genau. Sowas bitte beim nächsten Mal unterlassen, aber es war eine ganz lustige, coole Aktion an sich, dass sie da komplett ins Leere gegrätscht ist und einfach auf dem Hosenboden durch den Strafraum durchgeschlittert. Aber ja, man weiß, wenn man gewinnt, kann man auch so ein bisschen drüber lachen, ne? Das ist die Sache.
Definitiv. Dann nehme ich als Moment des Spiels, ich möchte jetzt keinen negativen hier nehmen, ich glaube in Erinnerung bleiben wird sicherlich die Verletzung von Julia Quinn und wie sie dann letztlich zum zweiten Mal den Platz verlassen hat, aber ich möchte etwas Positives nehmen und zwar wie Carlotta Wamser in die Mitte der Jubeltraube durfte. Ich glaube beim 2-0, da hatte sie ja auch tatsächlich ihren Fuß auch mit dem Spiel, mit einem schönen Dribbling an der Grundlinie, dann legt sie auf Jule Brandt, die bekommt dann allerdings auch viel zu viel Zeit von, ich glaube, wieder Wierenkoska. Und verlangt dann auf Schüller, die nicht im Abseits steht, weil noch eine Innenverteidigerin, ich glaube, Dudek, das Abseits aufhebt. Also die Polinnen, die können da einiges analysieren. Aber das hat mir gut gefallen und war für mich Sinnbild dieses Spiels. Jubelnde deutsche Spielerin und in ihrer Mitte Carlotta Wamser. Wer hätte das bei Anpfiff gedacht? Aber das ist eben Fußball. Ihr zwei, vielen, vielen Dank, dass ihr euch gleich nach diesem Spiel die Zeit genommen habt, diese Partie zu besprechen. Carmen Stadelmann, danke, wir werden dich auch noch hier im Rasen von Köln bei dieser EM. Vielen Dank dir.
Danke auch, ich freue mich schon.
Ich mich ebenso und genauso ist es der Fall mit Konstantin Eckner. Auch dich werden wir noch hören, Konsti. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung, ist so selten.
Tja, da müssten wir noch ein paar Termine finden, aber ich habe da ein ganz positives Gefühl und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung, denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Der Pate, bei Abwehr Alex, bei Nur wegen der IBAN hier und bei Dr. Zock. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben auf den Unterstützen-Button geklickt und dort erfahrt ihr dann, wie man uns unterstützen kann. Geht via Direktüberweisung, via PayPal, Kreditkarte. Alles ist möglich und sämtliche Sendungen im Rasenfunk sind von euch finanziert. Dieses allein crowdgefundete Projekt gibt es nur dank euch. Deswegen nehmt es gerne zum Anlass, eine Sendung wie diese hier vielleicht einen Dauerauftrag einzurichten. Auch viele kleine Beträge summieren sich auf. Ganz, ganz viele Leute tun das schon. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn ihr euch vielleicht jetzt im Rahmen dieser EM dafür entscheidet, dann freue ich mich darüber natürlich auch sehr. Ihr werdet am kommenden Samstag, beziehungsweise ihr hört das hier wahrscheinlich schon an diesem Samstag, werdet ihr dann da auch die erste Sendung zu den anderen Teams noch bekommen. Wenn die Spiele der Gruppe D vorbei sind, dann werden wir direkt diese Partien besprechen und dann geht diese Sendung in der Nacht auf Sonntag, den 6. Juli, dann auch online. Das ist unser neues Format. Hört auch da sehr gerne rein und dann möchte ich euch noch ein Tribünengespräch ans Ohr legen. Ich habe mit Christa Kleinhans sprechen dürfen. Die ist jetzt fast fast 88 Jahre alt und hat zwischen 1955 und 1965 150 Länderspiele für die inoffizielle deutsche Nationalfrauschaft gemacht. Die hat wirklich Geschichten zu erzählen, das kann ich euch sagen, und sie tut es auch. Also hört sehr gerne dieses Tribünengespräch, bewertet uns in den Podcast-Playern eurer Wahl, empfehlt uns weiter, bleibt gesund und dann bis bald.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.